Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Michael Wulzinger arbeitet seit 20 Jahren beim Spiegel, war lange Sportchef, ist heute im Ressort Investigative Recherche, hat sich intensiv beschäftigt mit den Geschäften im internationalen Profifußball. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag da ist. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Dankeschön, guten Morgen.
Sie haben sehr, sehr lange recherchiert mit einem Kollegen zusammen, Raphael Buschmann, dann auch ein Buch Football Leaks rausgebracht. Was hat Sie bei der Recherche am meisten überrascht, wenn Sie sich zurückerinnern?
Am meisten überrascht hat mich letztendlich das, was bei unseren Recherchen über Cristiano Ronaldo rausgekommen ist, dass Ronaldo, so wie wir es eben dargestellt haben, 150 Millionen Euro seiner Werbeeinnahmen von 2009 bis 2014 offensichtlich am spanischen Fiskus vorbeigeschleust hat auf eine Firma auf den British Virgin Islands und ja. Nach allem, was wir heute wissen, ungefähr 6% Steuern dafür gezahlt hat. Und nach den Veröffentlichungen dieser Enthüllung hat ja auch die Staatsanwaltschaft in Madrid ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Und
15 Millionen Euro stehen da im Raum. Es hat parallel oder davor, kurz davor, ja, eine andere Ermittlung gegeben in Spanien gegen Lionel Messi. Ergebnis, der hat 21 Monate Gefängnis bekommen für 4 Millionen Steuerhinterziehung.
Genau, 21 Millionen auf Bewährung, das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Das sind 4,1 Millionen gewesen, die er hinterzogen hat. Messi ist gegen das Urteil noch in Berufen gegangen und der spanische oberste Gerichtshof hat ja dieses Urteil bestätigt im Juli dieses Jahres. Wenn das Gericht tatsächlich Ronaldo 14,8 Millionen hinterzogene Steuern nachweisen kann,
dann
wird es eng für Ronaldo. Das Gericht muss aber diese Anklage erstmal zulassen. Also wir sind momentan an dem Punkt, dass die Anklage erhoben ist und das Gericht prüft jetzt, ob es die Anklage zulässt.
Ja.
Und das wird in den nächsten Wochen passieren.
Ich kenne keine Details, aber ich vermute, Ronaldo wird auch bei der Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft gesagt haben, Kinder, ich habe mich auf meine Berater verlassen, ich habe unterschrieben, was die mir vorgelegt haben. Es gibt ja in Salzburg einen, der bis heute so argumentiert. Kommt man damit 2017 noch durch?
Das wird extrem schwierig. Also er kann sich nicht darauf zurückziehen und sagen, das haben alles meine Berater gezimmert, dieses ganze Firmengeflecht, das haben meine Anwälte gezimmert. Am Ende hat Ronaldo diese ganzen Verträge, die relevant sind, alle persönlich unterschrieben. Er war volljährig, ja, er war bei Bewusstsein, bei vollem Bewusstsein.
Und er war schon unfassbar reich.
Er ist unfassbar reich, das stimmt. Und das ist jetzt genau der Punkt. Also diese 150 Millionen Euro, um die es da geht, sind ja nur seine Werbeeinnahmen. Ja, also Ronaldo verdient, wir kennen seinen aktuellen Arbeitsvertrag, er verdient pro Jahr ungefähr 40 Millionen bei Real Madrid. Plus eben diese immensen Werbeeinnahmen. Also der kommt im Jahr auf 100 Millionen ungefähr.
Da kommt was zusammen.
Ja. Ja. Mhm.
Michael Wulzinger, unser Gast heute Vormittag, Kollege vom Spiegel, gebürtiger Dortmunder, hat in Freiburg studiert. Mit anderen Worten, er ist aktuell doppelt gehandicapt, wenn man sich die Ergebnisse von Borussia Dortmund und vom SC Freiburg anguckt.
Ja, besonders Freiburg tut mir weh. Ja.
Freiburg tut richtig weh?
Ja, so nicht so tief, aber ich sympathisiere mit den Freiburgern.
Erklärung aus der Distanz?
Erklärung aus der Distanz. Naja, die mussten einfach wichtige Spieler abgeben wie immer, ja, und tun ihr Bestes, um mit den Leuten, die sie halt dann selber scouten oder aus ihrem eigenen Stall hochholen, da mitzuhalten. Und ich finde, die machen einen super Job, wenn man es mal über die letzten 25 Jahre betrachtet.
Das stimmt schon, aber aktuell gesehen, auch mit Hinblick auf den 1. FC Köln und Modest, Geld schießt halt auch irgendwann Tore.
Da sieht man es wunderbar. Also die Kölner lebten letztes Jahr von Anthony Modest. Und dann ist er ihnen im Sommer von der Fahne gegangen, weil ein chinesischer Club sich gemeldet hat und ihn verpflichtete. Und die sportlichen Perspektiven für Modest sind in China die sind nichts im Vergleich zu dem, was er in Köln hätte machen können. Er hat die in die Europa League geschossen. Aber er verdient natürlich jetzt in China sicher fünfmal so viel. Wir kennen seinen Vertrag nicht, aber wir haben ganz viele andere Verträge aus der chinesischen ersten Liga. Und der bizarrste ist der von Ezequiel Ivan Lavezzi, einem argentinischen Nationalspieler. Der kriegt bei China Hebei Fortune, die sind Siebter geworden im letzten Jahr, 56,7 Millionen Dollar netto für 22 Monate. Dessen Vertrag begann letztes Jahr im Februar und der endet dieses Jahr am 31.12. Ja. Und das aber sind, wenn man es, um das kurz zu Ende zu bringen, das sind oder das wären 100 Millionen Dollar brutto, denn auch in China muss man 50% Steuern zahlen, das übernimmt der Club.
Wobei sportlich gesehen die chinesische Liga ja überhaupt keine Rolle spielt. Null. Welche Erklärung gibt es dafür, dass chinesische Millionäre, Milliardäre so viel Geld in die Hand nehmen?
Dahinter steckt ein politischer Plan. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat vor 3 Jahren die Wiederbelebung des chinesischen Fußballs gefordert. Ja? Und das bedeutet nichts anderes, als dass China die Weltmeisterschaft 2030 will. Die Chinesen wollen Weltmeister werden. Ja? Das gibt sozusagen, die wollen als Fußballland, als dass sie bisher überhaupt nicht in Erscheinung getreten sind, wollen sie eben genauso eine Großmacht, eine Supermacht werden, wie sie das in Einzeldisziplinen ja schon sind. Ja, ja. Also bei den Olympischen Spielen ist China regelmäßig ganz vorne im Medaillenspiegel dabei und die rüsten gerade im Fußball enorm auf und die großen Konzerne, die hängen sich da jetzt rein und das sind Konzerne wie Alibaba, wie Wanda, die eben massiv in den Fußball investieren.
Und zusammen mit den jeweiligen Milliardären aus Osteuropa, aus Russland, die sich bei den englischen, vor allem bei den englischen Clubs eingekauft haben, machen die Preise kaputt und letztlich auch das Produkt Fußball, Fragezeichen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die haben sich beispielsweise beim AC Mailand eingekauft. Der überzeugte Antikommunist Silvio Berlusconi, ja, verkaufte am Ende seinen AC Mailand für 740 Millionen an Chinesen. Der Inter Mailand hat die Mehrheitsanteile an Chinesen verkauft. Die Chinesen, chinesische Konzerne kaufen sich in englische Clubs ein, in tschechische. Ob das am Ende die Preise verdirbt auf dem Niveau, das ist schwer zu sagen. Aber für Spieler wie Modest, da verdirbt es auf jeden Fall die Preise. Der 1. FC Köln konnte nicht mithalten. Und man sieht ja, wo die jetzt stehen. Die sind am Tabellenende. Die sind völlig abgeschmiert. Und das ist die direkte Auswirkung dieses Transfers.
Ja, und wenn es blöd läuft, steigen sie ab?
Ja, im Prinzip sind sie jetzt abgestiegen. Es gibt, wenn man eine Wahrscheinlichkeitsrechnung macht und mal schaut, welche Mannschaft konnte in der Geschichte der Bundesliga nach 11 Spieltagen mit 2 Punkten sich noch vor dem Abstieg retten, da wird es schon jetzt sehr eng.
Ne? Okay. Wo waren Sie überall journalistisch unterwegs?
Also journalistisch war ich unterwegs oder begann ich bei den Kalver-Greisner-Richten. Meine Eltern sind in den 70er Jahren mit uns nach Hirsau gezogen.
In
den Schwarzwald, Nordschwarzwald. Mein Vater hat dort bis zu seiner Pensionierung als Arzt gearbeitet in der Landesklinik Nordschwarzwald, als Neurologe. Er hat die Abteilung dort geleitet und ich habe dann in Calw dort mein erstes Praktikum gemacht, bin dann zum Badischen Tagblatt gegangen, zur Badischen Zeitung, nach Freiburg. Diverse Außenredaktionen in Villingen, in Lörrach, in Lahr, in Weil am Rhein, in Bad Säckingen.
Kommt was zusammen.
Um ein paar zu nennen. Und dann bin ich auch mal bei den Stuttgarter Nachrichten gewesen als Hospitant und bin während meines Studiums dann noch zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung und zur Süddeutschen als Hospitant und habe für die Süddeutsche dann 5 Jahre lang aus dem Südwesten berichtet. Das war die Zeit, als der SC Freiburg aufgestiegen ist in die erste Liga und die hatten keinen Korrespondenten dort und dann wurde ich praktisch der Sportberichterstatter aus dem Südwesten.
Der Haus- und Hofberichterstatter. Vermutlich haben Sie damals nicht annähernd so viel Geld verdient wie ein gewisser Cristiano Ronaldo, als er in Madrid für einen Dreh für einen saudischen Mobilfunkanbieter wie viel Geld bekommen hat?
1,1 Millionen Dollar für 4,5 Stunden PR-Arbeit. Also so viel Geld verdiene ich auch beim Spiegel nicht, um es klarzustellen. Nicht annähernd. Also das sind die Tarife, die Konzerne bezahlen, um eine Ikone, wie Ronaldo sie ja ist, als Werbepartner zu gewinnen.
Also 1 Million für einen halben Tag, grob über den Daumen geteilt.
4,5 Stunden ist weniger als ein halber Tag. Ja.
Ja.
Das ist ein Stundenlohn von 250.000 Dollar.
Ja. Plus 5 handsignierte Trikots und 2 Facebook-Einträge.
Genau. Und das sind die Tarife, die gezahlt werden. Und,
Für Ronaldo,
auch für Messi. Für Spieler dieser Kategorie, für Neymar. Vielleicht ein bisschen weniger, aber Neymar ist der Dritte im Bunde. Ja. Und wir sehen ja auch, was Neymar jetzt den Kataris wert gewesen ist. 222 Millionen Euro Ablösesumme. Der hat als Spieler beim FC Barcelona im letzten Jahr 56,7 Millionen Euro verdient. Der hat mehr verdient als Messi. 8,8 Millionen mehr als Messi, das muss man sich mal vorstellen.
War ihm offenbar aber trotzdem zu wenig?
War ihm zu wenig und in Paris kriegt er jetzt noch ein paar Millionen obendrauf.
Ja, sicher. Wer kommt gehaltstechnisch nach Neymar? Ronaldo?
Also Ronaldo liegt bei ungefähr 40 Millionen und Messi hat seinen Vertrag verlängert.
Liegt er drüber?
Dazu können wir jetzt noch nichts sagen. Aber wir wissen eben, dass Neymar bei 56 lag im vergangenen Jahr und jetzt bei Paris Saint-Germain allein 36 Millionen festkriegt. Und in der Regel liegen die Prämien, die die Spieler bekommen, nochmal bei der doppelten Menge. Ne?
Um das mit einem Deutschen zu vergleichen, der bei Real Madrid spielt, Groß kriegt ein bisschen was über 10 Millionen, glaube ich.
Nein, Groß kriegt, wenn er ständig spielt und Real Madrid ständig gewinnt, was ja der Fall ist, dann kommt er auch auf 20 Millionen Euro.
Okay.
Ja, aber, die versteuert er auch.
Bei welchem Level liegen die Spitzenverdiener in der Fußball-Bundesliga?
Die Spitzenverdiener in der Bundesliga liegen bei ungefähr 15 Millionen. Das sind die Bayern-Spieler. Lewandowski pokert gerade, dass er mehr bekommt, wird wahrscheinlich auch mehr bekommen. Aha. Oder die Bayern sind angewiesen auf einen Spieler wie Lewandowski. Das sind die Preise, die in der Bundesliga gezahlt werden. Und damit liegt die Bundesliga natürlich weit, weit unter dem, was auch in der Premier League gezahlt wird. Ibrahimovic beispielsweise, der war letztes Jahr, hat einen Einjahresvertrag gehabt bei Manchester United. Aha. Der hat 22,6 Millionen bekommen. Und wenn er mehr als 30 Tore geschossen hat, nochmal 5,6 obendrauf. Also das sind 27 Millionen.
Wahnsinn. Und der ist deutlich über 30 und eigentlich überm Limit.
Definitiv.
Sie haben einen Typen, der Ihnen sehr viel Material zur Verfügung gestellt hat, einen Whistleblower namens John. Was müssten wir über John wissen?
John ist unser einziger Informant. John hat repräsentiert die Enthüllungsplattform Football Leaks. Diese Plattform hat vor 2 Jahren auf einer eigenen Homepage Verträge ins Netz gestellt über den portugiesischen Fußball. Und mein Kollege Raphael Buschmann hat daraufhin Kontakt aufgenommen zu dieser zu der anonymen Adresse. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis John, den wir erst dann als John kennengelernt haben, sich mit Raphael getroffen hat in einer osteuropäischen Stadt, haben sich 2 Tage lang beschnüffelt, ja, beschnuppert, kennengelernt. Und am Ende dieses Treffens hatten wir die erste Festplatte in der Hand. Und in der Zwischenzeit sind es 25 Treffen gewesen, die Raphael mit John hatte. Mehrere Tage, manchmal sogar eine Woche. Und es sind unterschiedliche Städte, in denen sie sich treffen, unterschiedliche Orte. Und
jeweils immer, in Osteuropa?
Es ist immer in Osteuropa oder Südosteuropa, ja.
Wobei eigentlich kommt John ja aus Portugal.
Genau.
Kann er nicht mehr in Portugal leben? Will er nicht mehr in Portugal leben? Ist er bedroht?
Es ist einfach zu gefährlich für ihn, ja. Er ist bedroht. Und
von wem?
Er ist bedroht von den Playern des Geschäftes, die er mit seinen Enthüllungen über uns, ja, diskreditiert. Ja.
Wer sind diese Player?
Das sind Sportvermarkt, große Agenturen, das sind die Finanziers des Geschäftes. Das ist auch die Seite Ronaldo beispielsweise, ja, die einen enormen Einfluss natürlich hat, jetzt nicht direkt, ja, aber ja. Aber damit muss er zurechtkommen und er hat es einfach vorgezogen, nach Osteuropa sich zurückzuziehen und er arbeitet von dort aus.
Gibt es da auch Verbindungen ins kriminelle Milieu, woraus man möglicherweise ableiten kann, dass der ein oder andere auch den Auftrag bekommen hat, diesen John umzulegen?
Das wissen wir nicht definitiv, aber wir müssen davon ausgehen, beziehungsweise John muss davon ausgehen. Und wir reden da. Wir bedeutet immer mein Kollege Raphael Buschmann. Raphael ist der Einzige, der den persönlichen Kontakt zu unserem Informanten Whistleblower hat. Darüber reden sie immer. Ja, und sie haben auch einen Chatverkehr, einen verschlüsselten Chatverkehr. Ja. Und das ist ein ständiges Thema. Es ist auch ein Thema für uns. Wir wissen auch, dass wir beschattet werden. Mein Kollege hat einmal in einem Restaurant gesessen in Berlin und hat gesehen, dass er fotografiert wird. Mhm. Und dann ist er auf den Menschen zugegangen und dann ist er einfach aufgestanden und ist gegangen. Und okay. Da kann man natürlich irgendwie keinen Skandal draus machen. Der ist wortlos gegangen. Und derselbe Mensch hat in einem anderen Kontinent nochmal fotografiert. Also wir werden auch beschattet.
Ja. Also John hat sich, glaube ich, am Ende oder bei einem der letzten Treffen mit Buschmann auch dahingehend geäußert, dass er sehr frustriert ist, dass Ergebnisse dieser Veröffentlichungen so sind, dass sich eigentlich an diesem ganzen Geschäft nichts ändert. Hat er recht?
Das würde ich so nicht sagen. Das hat er auch zu einer Phase gesagt, als wir noch nicht veröffentlicht hatten. Das Buch ist ja sozusagen die Zusammenfassung unserer kompletten Recherchen. Wir haben ja zunächst mal im Spiegel zwei Titelgeschichten und mehrere große Veröffentlichungswellen publiziert. Und das war, bevor es zu diesen Veröffentlichungen kam. Mittlerweile ist es ja so, dass die Veröffentlichungen eben auch ernsthafte juristische Konsequenzen haben für viele der Spieler, für Agenten, für
Clubvertreter. Siehe Ronaldo, siehe Mourinho.
Di Maria, da gibt es Falcao, da gibt es Javier Pastore. Das sind alles bekannte Spieler, die jetzt juristische Probleme haben.
Jorge Mendes und Mino Raiola, das sind zwei nicht ganz unbekannte Spielerberater, die im internationalen Profifußball mitmischen. Michael Wulzinger, wie mächtig, wie wichtig, wie einflussreich sind Sie?
Sind beide extrem einflussreich. Mino Raiola, italienischer Abstammung, in Holland groß geworden, ist der klassische Spielerberater. Der vermittelt den Spieler A zum Club B. Der hat aber mit die besten Spieler in seinem Portfolio, Ibrahimovic, Pogba, der ja bis zu diesem Sommer der teuerste Transfer der Welt gewesen war. Und Raiola hat 49 Millionen Euro für diesen Transfer bekommen als Honorar. Und zwar hat er sowohl bei Juventus Turin, der damals der abgebende Club war, als auch kassiert, 27 Millionen. Dann hat er 22 Millionen von Manchester United bekommen, ja. Dafür, dass er den Spieler dorthin gebracht hat. Und der Auftrag war klar von Turin, den Spieler so teuer wie möglich zu machen. Das ist ein klassischer Interessenkonflikt. Trotzdem hat Manchester United sich dagegen nicht gewehrt.
Warum nicht?
Ja, warum nicht? Erstens mal, weil er eben auch noch Ibrahimovic in seinem Stall hatte und weil er sozusagen einen direkten Durchgriff dann auch auf die Führung des Clubs und auf den Trainer des Clubs hat.
Aber mehr geht ja nicht. Also ein Spieler, Ablöse plus minus 100 Millionen und du als Spielerberater machst 50 Millionen.
Ja, das ist total obszön. Also das ist ja genau das, was wir in dem Buch auch beschreiben. Dieser völlig entfesselte und unkontrollierte Markt, dass es möglich ist, dass ein Mann wie Raiola 49 Millionen Euro kassiert. Man muss sich das mal vorstellen. Wir hatten in Deutschland vor 3 Jahren eine Debatte über Martin Winterkorn. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern.
Ja.
VW-Vorstandsvorsitzender hat 17 Millionen im Jahr kassiert. Da gab es eine Riesendebatte in Deutschland. Ich finde völlig zu Recht. Völlig zu Recht, ja genau. Der Mann war aber der Chef über 350.000 Arbeiter und Angestellte. Ja, und Raiola macht mal einen Deal und 49 Millionen. Also das zeigt doch, wo wir da mittlerweile, also in der Hyperkommerzialisierung des Sports oder des Fußballs gelandet sind. Und am Ende muss einer die Zeche zahlen.
Dann gibt es noch Senor Mendes, das ist der Berater von Ronaldo. Mourinho gehört noch zu seinem Stall. Ich glaube auch die halbe portugiesische Nationalmannschaft.
Genau, also der macht diesen klassischen Beraterjob auch. Ronaldo ist ein wichtigster Spieler, der macht aber noch was anderes. Der hat eine Firma namens Gestifute. Und diese Firma Gestifute beteiligt sich an den Transferrechten der Spieler von anderen Clubs. Ja? Und zwar sehr, sehr klandestin. Das ist alles.
Was heißt klandestin?
Klandestin heißt hinter den Kulissen, ja, so dass es niemand mitkriegt. Der Verein Atletico Madrid beispielsweise hat in den Jahren zwischen 2010 und 2013 ungefähr 20 seiner Spieler mehr oder weniger verhökert, ja, an eine Firma, die kontrolliert wird von Mendes und von dem ehemaligen Chef von Manchester United und Chelsea. Peter Kenyon heißt der Mann. Und dieser Fonds investiert in die Transferrechte von Spielern von Atletico Madrid, beispielsweise in Saúl Ñíguez, das ist der talentierteste Spieler von Atletico. Der war 16 Jahre, da haben sie 33% der Transferrechte für 1,5 Millionen gekauft. Der Mann ist jetzt ungefähr 100 Millionen wert. Ja? Das bedeutet, dass also der Profit, ja, von 1,6 Millionen auf 33 gestiegen ist. So viel Gewinn macht man normalerweise im Drogenhandel.
Michael Wulzinger ist heute Vormittag unser Gast, Kollege des Spiegel, der Mann, der zusammen mit dem anderen Spiegelkollegen Raphael Buschmann das Buch Football Leaks gemacht hat über die Geschäfte, über die Machenschaften im Profifußball. Bei all diesen Recherchen, die Sie da angestellt haben, womit fangen wir überhaupt an? Riesige Datenmenge, die man irgendwie bewältigen muss?
Also wir haben die Datenmenge, die wir für die erste Welle und auch für das Buch verarbeiten mussten, waren fast 2 Terabyte. Das sind fast 19 Millionen Dokumente gewesen. Wir mussten uns erstmal eine Software besorgen. Wir hatten das bis dahin zu dem Zeitpunkt nicht. Wir mussten personell extrem aufrüsten. Also die Chefredaktion hat dann beschlossen, dass wir ungefähr 10 Kollegen für fast ein halbes Jahr zusammengezogen haben, die in einem eigens eingerichteten Datenraum, der dann auch abgeschaltet war vom Netz, also ein eigener Server, dass wir an dem Material gearbeitet hatten. Und wir haben mit Kollegen eines Recherchenetzwerkes, eines internationalen Recherchenetzwerkes, uns zusammengetan und haben denen das Material zukommen lassen und haben die mitrecherchieren lassen. Das hat den großen Vorteil, dass man eine größere Aufmerksamkeit natürlich in Ländern wie Spanien und Portugal dann auch bekommt.
In wie vielen Fällen mussten Sie dann die Hausjuristen mit dazu holen? Weil wenn man sich beispielsweise mit der UEFA oder der FIFA oder auch möglicherweise mit dem Deutschen Fußballbund anlegt, das sind ja schon auch mächtige Gegner.
Sind es. Und wir haben es natürlich mit bei jedem Stück, das wir veröffentlicht haben, am Ende ausführlich mit unserer Rechtsabteilung zusammengesetzt. Das sind 3 sehr, sehr gute Kollegen und die waren voll involviert von Anfang an in die Recherchen. Und wir haben denen auch ständig unsere Recherche-Zwischenstände übermittelt und haben das vorgetragen und haben diskutiert und haben die rechtlichen Probleme beleuchtet.
Ja.
Ja, letztendlich ist es ja dann das Entscheidende, bevor man veröffentlicht, dass man die Betroffenen konfrontiert und um Stellungnahme bittet zu den Vorwürfen, die wir, oder zu den Rechercheergebnissen, die wir zusammengetragen haben.
Und wer hat sich da gemeldet und wer nicht?
Alle. Also alle. Gemeldet haben sich natürlich alle, aber dann eben teilweise auch mit juristischen Androhungen, ja, das mit Schadensersatzandrohungen. Und wir haben dann entschlossen, dass wir die Sachen, von denen wir 100% überzeugt waren, dass sie der Wahrheit entsprechen, auch veröffentlichen. Und nach den Veröffentlichungen ist es so gewesen, dass keine Tatsachenbehauptungen, die wir aufgestellt haben, in sämtlichen Berichten, dass die juristisch angezweifelt worden
wäre. Das gilt für alle Veröffentlichungen in diesem Zusammenhang im Spiegel. Gilt das auch für Football Leaks, das Buch, das dann rausgekommen ist vor ein paar Monaten?
Das gilt für den Spiegel und das gilt für das Buch, wenn es um Gegendarstellungsbegehren geht. Die Seite Ronaldo, beziehungsweise die Kanzlei, die Ronaldo steuerrechtlich vertritt, die hat eine einstweilige Verfügung gegen uns erwirkt, eine Unterlassung, weil sie der Meinung sind, dass wir das besondere Mandantenverhältnis verletzen zwischen Ronaldo und der Kanzlei. Und dass das alles rechtens gewesen sei, was Ronaldo gemacht habe, dass Ronaldo seine Steuern gezahlt habe, ganz korrekt. Und wir haben gesagt, das öffentliche Interesse ist da und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben uns unserer Ansicht nach ja unsere Position bestätigt, denn die ermittelten ja schließlich auf
Basis unserer Steuerhinterziehung in Höhe von 15 Millionen Euro.
Genau. Jetzt gibt es ein Widerspruchsverfahren in diesem presserechtlichen Kontext und das läuft noch und wir werden bis zur letzten Instanz da durchziehen.
Wenn wir über das deutsche Sommermärchen 2006 sprechen, Herr Wulzinger, müssen wir dann auch erstmal über den Absturz einer einstigen Lichtgestalt reden, die da heißt Franz Beckenbauer.
Die da heißt Franz Beckenbauer und die offensichtlich heute nicht mehr vor die Tür tritt. Also so omnipräsent wie Beckenbauer bis vor wenigen Jahren war, ja, auf allen Kanälen. So zurückgezogen lebt er heute und muss sich eben jetzt auch mit der Schweizer Justiz vor allen Dingen auseinandersetzen, die ihn des Betruges, der Geldwäsche und der ungetreuen Geschäftsbesorgung, sei es das in der Schweiz, das ist die Untreue, verdächtigt.
Da hat er ja immer gesagt, ich habe alles unterschrieben, was man mir vorgelegt hat, aber das nützt, wenn eine Staatsanwaltschaft ermittelt und die Schweizer können, glaube ich, relativ gründlich ermitteln, alles nichts.
Das ist jedenfalls aus den Protokollen, aus den Vernehmungsprotokollen, die wir einsehen konnten, meine Kollegen, ich bin da bei dieser Recherche jetzt nicht direkt dabei gewesen, da hat aber auch Raphael Buschmann mitgemacht und ein weiteres Team von Kollegen. Nach allem, was man aus den Protokollen erliest, glauben die Schweizer seiner Version nicht, und gehen davon aus, dass diese berühmten 6,7 Millionen Euro, die der einstige Adidas-Chef Louis Dreyfus über Beckenbauer als Darlehen zugutekommen ließ, dass die praktisch durchgelaufen sein sollen an den katarischen ehemaligen FIFA-Exco, ja. An das Mitglied Mohammed bin Hammam. Ja, das ist
erwiesenermaßen ein Hochkorrupter.
Einer der korruptesten ehemaligen FIFA-Exco-Mitglieder. Das war ein ganz wichtiger Mann im Schattenreich von Josef Blatter, der war Vizepräsident der FIFA. Und wie Hammam sind ganz viele, die damals über die WM 2018 und 2022 entschieden haben, ja, also Russland und Katar, die gibt es heute nicht mehr. Ja, die sind alle weggefegt. Der Generalsekretär, der brasilianische Präsident Teixeira, die sind alle wegen Korruption verdächtigt. Sind aus ihren Ämtern gefegt.
Um nochmal auf Beckenbauer zu kommen, Fedor Radmann, das ist derjenige, der galt immer als der Buddy von Beckenbauer, der auch für die Drecksarbeit zuständig war. Welche Rolle spielt der und gibt es dieses Binnenverhältnis Beckenbauer-Radmann noch?
Also Fedor Radmann ist ein Strippenzieher par excellence. Der hat diese Arbeit des Lobbyismus, des Lobbying bei Horst Dassler gelernt, dem früheren Adidas-Chef. Und man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass Horst Dassler der Erfinder der Korruption im Sport gewesen ist mit seiner Firma ISL. Radmann, der hat immer im Hintergrund gewirkt. Und hat die Kontakte hergestellt, die Beckenbauer dann letztendlich brauchte. Ja, die Rolle von Radmann ist extrem umstritten. Er wird jedenfalls nicht beschuldigt in dem Verfahren. Er gilt als Zeuge. Die Schweizer Behörden glauben ihm jedenfalls das, was er da zu Protokoll gibt, nicht.
Und Sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass er eher einer ist, der mit der Wahrheit relativ freihändig umgeht?
Naja, er gibt jedenfalls, wenn man ihn konfrontiert, wir haben ihn beispielsweise befragt, als es eine Durchsuchung bei ihm gegeben hatte in der Schweiz im September 2016, hatten wir von Wind bekommen, hat der Kollege Buschmann ihn angerufen oder hat er das dementiert? Ja? Und jetzt sehen wir eben in den Akten, dass es genau an dem Tag eine Durchsuchung in seinem Haus in Teufen gegeben hat. Also er hat uns schlicht und einfach angelogen. Und das ist Radmann-Style.
Kurze, knappe Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. War das Sommermärchen gekauft oder nicht?
Also die Indizien sprechen dafür. Wir können das nicht mit Sicherheit beantworten. Wir sind ja nicht die Justiz, die das am Ende beantwortet. Aber es gibt Indizien, die handfeste Indizien, die dafür sprechen, ja.
Aktuell in den Nachrichten die Veröffentlichung der sogenannten Paradise Papers, also wo, in welchen schönen Steuerparadiesen auf dieser Welt die Superreichen und Superprominenten ihre Kohle geparkt haben. Haben Sie mit dieser Veröffentlichung irgendwas zu tun von Seiten des Spiegel aus?
Nein, mit den Paradise Papers haben wir nichts zu tun. Das ist eine Recherche der Süddeutschen Zeitung und ihrer Recherchepartner. Das ist ein Konsortium, die machen einen sehr guten Job. Hätten wir auch gerne. Aber wo verstecken die Superreichen des Fußballs ihr Geld? Vor allen Dingen auf den British Virgin Islands. Das ist ein Traumziel für die Werbemillionen vor allen Dingen von prominenten Fußballspielern. Naja, weil die British Virgin Islands keine Auskunft erteilen gegenüber den Finanzbehörden der Länder, wo die Fußballer eigentlich ihre Steuern zahlen müssten, also sind nicht auskunftspflichtig und sie verweigern jegliche Anfragen und jegliche Rechtshilfe ersuchen.
Muss man da Steuern zahlen?
Dort muss man eben keine Steuern zahlen. Auf den British Virgin Islands muss man nur Steuern zahlen für Geld, das man auf den British Virgin Islands verdient. Ja? Wenn aber Geld hinfließt, das woanders verdient worden ist, dann ist es mit 0% besteuert. Also da ist brutto netto, das ist genau das, das ist die Trauminsel der Fußballprominenz.
Was ist die zweite Adresse?
Panama. Mhm. Im Prinzip alle Länder, die eben das Bankgeheimnis noch so hochhalten, auch Luxemburg, ja? Liechtenstein.
Es gibt ein anderes Thema, das aktuell sehr in der Diskussion ist, nach dem, was in Hollywood mit Weinstein passiert ist, die Vorwürfe sexueller Übergriffe von Männern, die irgendeine mächtige Position haben gegenüber Frauen. Wie sieht's da im Fußball-Profi-Geschäft aus?
Nun, wir haben im Spiegel im Frühjahr eine große Geschichte veröffentlicht. Da geht es um Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo. Wir haben das den Unterlagen dieses Falles entnommen. Da geht es um die Vorwürfe einer Amerikanerin. In Las Vegas soll Ronaldo diese Frau vergewaltigt haben. Und es kam zu einer außergerichtlichen Einigung zwischen der Partei der Frau und der Seite Ronaldo. Und Ronaldo hat der Frau ungefähr $370.000 gezahlt. Das ist eine Art Schweigegeld, wenn man so will. Und damit hat sich die Frau verpflichtet, dass sie kein Wort darüber verlieren darf gegenüber Dritten, über die Vorwürfe. Sonst würde sie sich enormer Schadensersatzansprüche aussetzen und sie wäre damit ruiniert. Also wir wissen, wer diese Frau ist, aber wir konnten nicht mit ihr reden. Und das ist der große Unterschied zu der Weinstein-Affäre. Dort haben sich die Frauen gemeldet, die mutmaßlich...
Die Opfer.
Die Opfer, genau. Und das hat erst die Empörung dann ausgelöst. In unserem Fall ist es so gewesen, wir haben darüber geschrieben und es ist praktisch ignoriert worden.
Ist denn Ihrer Einschätzung nach oder nach dem, was Sie wissen, Ronaldo das einzige schwarze Schaf in Reihen blütend weißer Lämmer?
Das kann, also da würde ich jetzt nur Stellung zu beziehen, wenn ich tatsächlich Belege dafür hätte. Wir wissen, dass ganz viele Spieler außereheliche Beziehungen haben, aber das sind dann, das entnehmen wir auch den Unterlagen, die wir aus Football Leagues haben, aber das sind dann
freiwillige Basis,
die einfach nur die Private- und Intimsphäre der Spieler betreffen und deswegen schreiben wir darüber kein Wort. Bei Ronaldo, im Fall Ronaldo war es eine andere Geschichte. Das ist ein massiver strafrechtlicher Vorwurf, nämlich der Vorwurf der Vergewaltigung. Ja. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Geschichte zu thematisieren.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie bei uns waren.
Bitteschön.
Eins gehört. SWR1.